Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat und ich freue mich, dass ich heute mit euch über ein Thema nachdenken kann. Und es ist ein Thema, das mir sehr wichtig geworden ist und wo ich glaube, dass wir, wenn wir uns das anschauen, dass es uns einfach neu inspirieren wird und neu uns einfach die Möglichkeit gibt, das einfach tiefer für uns nachzudenken. Und ich weiß nicht, wer von euch sich das Thema schon mal angeschaut hat oder sich bewusst einmal durchgegangen ist. Ich bin sicher, hier und da mal. Aber ich möchte einfach das einfach mit neuen Augen nochmal anschauen und ich freue mich und würde euch bitten, bevor wir jetzt dann richtig anfangen, dass wir einfach noch kurz nochmal ein kurzes Gebet sprechen und dann richtig einsteigen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich ganz besonders bitten, dass du mir hilfst, dass ich nicht aus mir selbst rede, sondern dass du durch mich sprichst und dass du uns hilfst, dass wir dieses Thema verstehen können und es uns in unserem Leben anwenden können. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und das Thema, das wir heute durchgehen möchten und uns anschauen möchten und darüber nachdenken möchten, ist 10 Merkmale wahrer Jüngerschaft. 10 Merkmale wahrer Jüngerschaft. Was macht ein Jünger Jesu aus? Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Wie können wir jemand sein, der so fest verbunden ist mit Jesus, dass jeder, der uns sieht, sagt, das ist ein Jünger Jesu. Und es war zur Zeit des römischen Herrschaft, als plötzlich ein Gebot ausgegangen ist und als eine Legion gereinigt werden sollte. Und zwar, sie sollte von Christen gereinigt werden. Und das haben sie damals ganz einfach gemacht. Sie haben einfach eine Statue hingestellt und bei dieser Statue musste dann jeder Soldat hingehen und er musste ein bisschen sich hinknien, ein bisschen Räuchergabe dort hinbringen zur Anbetung des Gottes. Und als das passiert ist, als diese Aktion, diese Reinigungsaktion dieser Legion durchgeführt wurde, da waren am Ende, gab es 12 Legionäre, die nicht bereit waren, sich hinzuknien und diese Statue anzubeten und dieses Götzenbild anzubeten. Es waren Menschen, es waren Soldaten, die Christen geworden sind. Es waren Menschen, die bereit waren, Jünger zu sein für Jesus. Und beim Militär, da wurde kurzer Prozess gemacht, auch damals schon. Und dann haben sie einfach gesagt, wir werden das jetzt ganz einfach machen. Und wir Legionäre waren Leute, die dem General sehr wichtig waren. Und sie haben das ganz einfach gemacht. Es war damals relativ kalt und da war ein großer See, der zugefroren ist. Und dann kam einfach das Kommando, die Christen sind und sich nicht beugen wollen und nicht dieses Götzenbild anbeten wollen durch die Gabe von Räuchergabe, die sollen auf diesen See rausgehen. Und wenn irgendjemand in der Zeit, wo er langsam erfriert, sich es doch anders überlegen sollte, dann kann er wieder zurückkommen. Also wir geben ihm noch die letzte Chance. Du hast sozusagen 12 Stunden Zeit, bis du auf diesem See, wo der See langsam, wenn es langsam immer kälter wird. Und so gingen diese 12 jungen Männer, diese Legionäre, die bereit waren, für Jesus zu sterben und nicht und keine Diskussion haben wollten, gingen auf diesen See. Und es wurde immer kälter, als diese Soldaten da zusammen auf diesem zugefrorenen See standen. Und ihre Beine und ihre Füße wurden immer kälter und irgendwann haben sie sie gar nicht mehr gespürt. Und ein Zenturion, ein Offizier, der stand ganz am Rande des Sees, Wache, und hat dafür gesorgt, dass diese Legionäre nicht weggelaufen sind. Und er hat geschaut und Wache gehalten die ganze Nacht. Am Anfang haben sie sich noch unterhalten und sich noch gegenseitig Mut gegeben. Aber je mehr Zeit verging, desto kälter wurde es. Es war bitterkalt, bitterkalte Nacht. Früh am Morgen, da sieht der Offizier plötzlich, wie einer der Männer aufsteht und mit ganz langsamen Schritten wieder zurückging. Und er merkte, dass dieser Mann aufgegeben hatte. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging und man geschaut hat, waren es 12 Legionäre, die auf dem See erfroren waren. Und man fand heraus, dass dieser eine Offizier, der gesehen hatte, wie diese Menschen, diese Soldaten für ihren Glauben standen, sich entschieden hatte, auch mit dabei zu sein. Und das ist für mich eine Geschichte, die mich sehr inspiriert, eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Und eine Geschichte, die mich einfach zum Nachdenken bringt. Was bedeutet es, ein Jünger Jesus zu sein? Damals waren Menschen bereit, ihr Leben dafür zu bezahlen. Sie waren so überzeugt davon. Es hat ihnen so viel gegeben. Aber was bedeutet es wirklich, ein Jünger Jesus zu sein? Was bedeutet es heute im 21. Jahrhundert, ein Jünger zu Jesus zu sein? Und wenn wir uns das anschauen, ein Jünger, wenn wir im Griechischen, da steht das Wort Mathetes, und es bedeutet Schüler oder Lehrling, sowie ein entschiedener Nachfolger eines Lehrers oder einer Gruppe. Und ich möchte, dass wir uns zusammen die Bibel aufschlagen, und ich habe hier eine englische Bibel, deswegen wird Paul, wie mich das für mich, in Deutsch vorlesen. Drei wichtige Merkmale der Jüngerschaft können wir finden in Markus 3, 13 bis 15. Markus 3, 13 bis 15.
Danach ging er auf einen Berg und rief zu sich, wer wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, bei ihm zu sein, und damit er sie aussende, um zu predigen, und dass sie Vollmacht hätten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben.
Welche drei wichtigen Merkmale der Jüngerschaft finden wir in diesen Versen? Was bedeutet es, Jünger zu sein? Und wie drückt das Jesus hier aus? Wie drückt das der Evangelist Markus aus? Was bedeutet es, ein Jünger Jesus zu sein? Und eine der Sachen, die ich erkennen kann in der Bibel, ein Jünger Jesu zu sein, heißt, von Jesus gerufen zu sein. Hast du den Ruf Jesu in deinem Leben schon mal gehört? Gehst du darauf ein, wenn Jesus dich ruft, Jünger zu sein? Aber es bedeutet noch mehr. Jünger Jesu zu sein, wenn wir diesen Vers lesen, heißt es, dass wir bei ihm sein werden. Es ist etwas, was mit der Gemeinschaft mit Jesus zu tun hat. Jesus ist derjenige, der uns sieht und uns zu sich ruft. Und er ruft uns zu sich, damit wir bei ihm sind. Und dann kommt das Letzte, um von ihm ausgesandt zu werden, zu predigen, um bevollmächtigt zu werden. Also Jesus ruft uns zu sich, er möchte, dass wir mit ihm sind, und danach bevollmächtigt er uns und schickt uns raus, er sandt uns raus, Botschafter zu sein und zu predigen. Aber vielleicht fragen wir uns, was bedeutet das eigentlich, zu predigen? Es gibt ja Prediger, es gibt ja Pastoren, die predigen, oder ist das nicht so? Aber wenn wir uns das anschauen, ausgesandt zu predigen, in diesem Kontext bedeutet mehr, als nur vorne zu stehen und eine Predigt zu halten. Predigen im biblischen Sinne, das Wort predigen, heißt nicht nur eine Ansprache predigen, sondern es ist viel mehr. Es ist etwas im Sinne von verkündigen oder bekannt machen. In welcher Form auch immer. Wenn ich einem Menschen ein Zeugnis gebe, wie ich Jesus gefunden habe, irgendwo auf der Straße, im Zug oder im Krankenhaus, wo auch immer ich bin, dann predige ich. Und Jesus sendet uns heraus zu predigen. Jesus sendet uns heraus zu verkündigen, bekannt zu machen, ihn bekannt zu machen. Und er möchte, dass wir noch mehr als nur sagen, wenn wir predigen, dann heißt es, dass wir irgendwo vielleicht stehen und vielleicht in der Fußgängerzone. Ich war vor kurzem, jetzt lief ich mit meiner Mutter in der Fußgängerzone in Bamberg und da stand ein junger Mann und er hat aus Leibeskräften hat er gepredigt. Und die Leute standen um ihn herum, leicht amüsiert und haben zugehört, andere sind weitergegangen. Ich bin schnell weitergegangen, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel zugehört. Aber ich glaube, dass Predigen mehr ist, als einfach nur irgendwo zu stehen und zu verkündigen. Sondern es meint jeden, der sich entschieden hat, Jesus Christus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und dazu gehört das persönliche Zeugnis. Wenn wir Jesus verkündigen, wenn wir anderen Menschen mit Jesus bekannt machen und von Jesus erzählen, dann predigen wir. Aber einfach nochmal auf unsere Anfangsfrage, was sind die Merkmale eines wahren Jüngers? Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Und was bedeutet das ganz praktisch für uns heute? Und ich möchte, dass wir uns in Johannes, das Evangelium nach Johannes, dass wir dort im Kapitel 15 aufschlagen und dass wir einfach zusammen lesen, vom ersten Vers bis zum 12. Vers.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Was bedeutet es heute für uns, ganz praktisch als Jünger Jesu zu leben? Und wenn wir uns dieses Gleichnis uns anschauen, vom Weinstock, von der Rebe am Weinstock, dann sehen wir, wie Jesus in diesem Gleichnis über die Jüngerschaft ganz bestimmte Prinzipien herausarbeitet, Merkmale, die wir entdecken können. Und Ich glaube, das erste Merkmal, das wir finden können, ist, dass Jesus ruft uns auf zur Gemeinschaft. Wenn wir uns diese Verse anschauen, und zwar mehrere Verse von Vers 2, 4, 5 und 8. Wenn wir uns diese Verse anschauen, dann merken wir, dass bestimmte Worte immer wieder sich wiederholen. Und diese Worte in ihm und in uns. Jesus sagt, wir dürfen in ihm bleiben und er möchte in uns bleiben. Jesus möchte heute, dass wir in ihm bleiben. Ein Jünger Jesu in erster Linie ist jemand, der in Jesus bleibt, kontinuierlich. Nicht nur am Tag seiner Taufe, nicht nur am Sabbat, wenn er in der Gemeinde ist, sondern jeden Morgen und jeden Abend bleibt er in Jesus. Wenn er auf schwierige Situationen in seinem Leben trifft, dann bleibt er in Jesus. Und Jesus möchte in uns bleiben. Und ich glaube, dass es hier ganz wichtig ist, dass es uns klar wird, dass auch wenn wir vielleicht unsere christlichen Glaubensüberzeugungen und adventistischen Glaubensüberzeugungen bis ins Detail verstehen und erklären können, mein Lebensstil vorbildlich ist, mein Einsatz für die Gemeinde engagiert ist, aber trotzdem ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat all das keinen wirklichen Wert. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen Punkt mitnehmen. Jesus möchte, dass wir in ihm bleiben und er möchte in uns bleiben. Und alles andere ist erstmal unwichtig. Das Wichtigste, was wir in diesen Versen rauslesen können, ist, dass Jesus möchte, dass wir immer konstant mit ihm sind. Ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist alles andere Nebensache. Das Wichtigste, im Englischen gibt es ein interessantes Sprichwort, the most important thing is the most important thing. Die wichtigste Sache ist die wichtigste Sache. Auf gut Deutsch, dass die wichtigste Sache soll auch die wichtigste Sache bleiben. Das Wichtigste an meiner Jüngerschaft, wenn wir über die Jüngerschaft nachdenken, dann bedeutet das, dass ich in Jesus bleibe, dass ich eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus habe. Und ich habe ein interessantes Zitat aus dem Leben Jesu gefunden, und wo das auch noch mal ein bisschen verdeutlicht wird. Und da steht, bleibet in mir und ich in euch, auf Seite 675. Das bedeutet ein beständiges Empfangen seines Geistes, ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst. Die Verbindung zwischen dem Einzelnen und seinem Gott darf nicht unterbrochen werden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Verbindung, diese Beziehung, diese persönliche Beziehung, nicht nur über meine Eltern oder weil ich in der Gemeinde regelmäßig gehe, sondern diese persönliche Beziehung, dass ich jeden Tag in Jesus bleibe und dass Jesus in mir ist, dass ich höre, wie Jesus zu mir spricht. Aber es steckt noch mehr drin in diesem Gleichnis. Vergeben und rechtfertigt. Ein Jünger Jesu, ein anderes Merkmal, ist, dass wir vergeben, dass wir durch Jesus Christus Vergebung empfangen haben und dass wir rechtfertigt werden in unserem Leben. Und wir können das in Vers 3 nochmal sehen. Was steht da in Vers 3? In Johannes 15, Vers 3.
Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe.
Jesus sagt, ihr seid schon rein. Er spricht davon, dass ein Jünger Jesu rein geworden ist. Ja, rein von was? Dass er sich gewaschen hat, als er frühmorgens aufgestanden ist. Die Bibel spricht davon, dass wir zu neuen Menschen werden, zu einer neuen Kreatur, wenn wir in der Luther-Übersetzung das anschauen. Menschen, die rein geworden sind, die ein neues Leben angefangen haben und das alte Leben zur Seite gelegt haben. Ein Leben, wo sie gegen Gott gearbeitet haben. Ein Leben, wo sie schuldbeladen durch die Welt gegangen sind. Ihre Schuld ist vergeben worden und dadurch sind sie rein geworden. Sie haben ein Gefühl, dass sie einen Neubeginn machen können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen in unserem täglichen Leben, dass ein Mensch kann erst dann zu einem Jünger Jesu werden, wenn er die Erlösung durch Jesus Christus erfahren hat. Unsere Bekehrung zu Jesus ist sozusagen das Tor zur Jüngerschaft. Ohne Vergebung, ohne diese Vergebung in unserem Leben erfahren zu haben, können wir nicht begreifen, können wir nicht echte Jünger Jesu werden. Wir werden ein trauriges Bild von einem Jünger Jesu werden, aber nie ein echtes. Wir werden nur ein Schein von einem Jünger Jesu sein, aber nie etwas Echtes. Und es ist ganz interessant, in Tansania, da gibt es sehr viele Sachen aus China. Und manchmal kommen Ladungen, Containerladungen mit Fernsehern und die Geschäftsleute, die können sich dann aussuchen, welche Marke dieser Fernseher sein soll und dann tun sie einfach diesen Sticker, Samsung oder was auch immer, das tun sie dann da drauf. Aber der Fernseher ist natürlich kein Original. Und für mich ist die Frage, wenn wir in unserem Leben laufen, durch in unserem Leben mit Jesus, sind wir Originale? Sind wir echte Jünger Jesu? Das können wir nur, wenn wir eine echte Bekehrung erlebt haben. Wenn wir Vergebung erlebt haben in unserem Leben. Ein Jünger Jesu bringt Frucht. Ich glaube, einer der Verse, die ganz, ganz prägnant, wo dieses Wort immer wieder vorkommt, das merken wir, wenn wir in Vers 2, 4, 5 und 8, wenn wir das durchgehen, dann merken wir ganz besonders, dass Jesus dieses Wort Frucht bringen, immer wieder wiederholt. Und was bedeutet es, Frucht zu bringen? Einen schönen Garten vielleicht zu haben, mit ganz vielen Früchten? Ich glaube, es ist mehr. Gott möchte, dass etwas ganz Besonderes in unserem Leben heranwächst. Ein Charakter, der ganz anders ist. Ein Charakter, der davon bezeugt, dass wir ein entschiedener Nachfolger von Jesus sind. Der bezeugt, dass wir echte Jünger sind. Gott möchte einen ganz besonderen Charakter in uns heranwachsen lassen. Ein Charakter, der Jesus immer ähnlicher wird. Er möchte sein Bild des Menschen, das im Menschen entstellt worden ist durch die Sünde, möchte er in unserem Wesen widerspiegeln. Dass sich in unserem Wesen, wenn wir, so wie wir sind, dass sich etwas verändert, dass wir Frucht bringen. Und das ist der Prozess, wenn wir das uns in der Bibel, da könnt ihr euch diese Verse noch dazu aufschreiben, in Galater 5, 22, Römer 6, 22 und Kolosser 1, 10. Ich werde dann nicht näher darauf eingehen. Aber das ist der Prozess der Heiligung, dass wir Frucht bringen. Ein Jünger Jesu bringt Frucht. Ein Jünger Jesu ist jemand, der Gottes Charakter mehr und mehr widerspiegelt. Jemand, der entschieden ist, Jesus mit Jesus lebt, in ihm bleibt und Jesus in ihm ist. Den getrennt von ihm können wir nichts tun. Und diese Erkenntnis, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn wir in der Bibel schauen, dann spricht Jesus davon, dass wir ohne ihn, ohne Jesus in unserem Leben, ohne eine persönliche Beziehung mit Jesus, können wir gar nichts. Wir können nur Kraft, wir können nur Lebenskraft bekommen, so wie die Traube Lebenskraft bekommen kann vom Weinstock, wenn wir verbunden sind. Ohne vertrocknen wir. Aber die Frucht, von der Jesus spricht, ich glaube, dass wir da auch Mission mit in dieses Konzept reinbringen können. Andere Menschen zu Jesus zu führen. Andere Menschen auch zu Jüngern Jesu zu machen. Im Leben Jesu auf Seite 679 fand ich ein interessantes Zitat. Und es heißt, leben wir durch den Glauben an den Sohn Gottes, dann werden sich die Früchte des Geistes in unserem Wandel offenbaren. Nicht eine einzige Frucht wird fehlen. Und wie ihr wisst, in Galater 5, 22, da spricht die Bibel auch von dieser Frucht. Und das sind einfach Merkmale, wenn wir uns das anschauen, das sind Merkmale eines Wesens, das, wo das Prinzip der Liebe mehr und mehr zum Vorschein kommt. Aber was ist noch so ein Merkmal, das einen echten Jünger Jesu ausmacht? Wie können wir echte Jünger Jesu sein? Woran merken wir, dass wir Jünger Jesu sind? Ein Jünger Jesu lebt nach und mit Gottes Wort. Gottes Wort, die Bibel, ist etwas, was in seinem Leben nicht etwas ist, was im Regal irgendwo steht und verstaubt, sondern es ist etwas, was für ihn von ganz besonderer Bedeutung ist. Wo er jeden Tag neu Gottes Wort zu sich sprechen lässt. Und wo Gottes Wort ihn neu inspiriert. Wo Jesu Worte ihm ganz besonders Kraft geben. Wo die Verheißungen, die Gott in seinem Wort hat, für ihn lebendig werden. Ein Jünger Jesu studiert Gottes Wort täglich und denkt darüber nach. Er nimmt es ernst und richtet sein Leben nach den Maßstäben der Bibel aus. Und ich glaube, wir können hier in Johannes 8, Vers 31 und 32, können wir nochmal nachschauen. Johannes 8.
Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wie viel Zeit nehmen wir uns für Gottes Wort in unserem täglichen Leben? Wie viel Zeit nehmen wir uns, dass Gottes Wort uns unser Leben verändert? Dass wir wirklich darüber nachdenken, dass wir Jesus zu uns sprechen lassen, dass er uns ganz besonders uns anspricht. Sind wir bereit, in unserem Leben uns zu verändern und uns verändern zu lassen, wenn Gottes Wort uns andere Maßstäbe vorgibt, als wir das in unserer Umgebung, in der normalen Welt vorfinden? Sind wir bereit, diese Maßstäbe ernst zu nehmen? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, eine der, wahrscheinlich hier in Deutschland auch, aber auch in Tansania, dass es gang und gäbe ist, jemandem ein bisschen Bestechungsgeld zu geben. Es ist ganz normal, dass, wenn man irgendwo von der Polizei angehalten wird, dass man eine Kleinigkeit gibt und dann kriegt man keinen Strafzettel. Als Jünger Jesu setzt die Bibel einen anderen Maßstab. Und das kann manchmal teuer werden. Das kann einen Unterschied machen, ob ich, sagen wir in Tansania, ob ich bloß 5.000 Schilling das sind circa 2,50 Euro oder 3 Euro oder 5 Euro, dem Polizisten zustecke oder die volle Strafe zahle. Das wären 30.000 Schilling, also circa 15 Euro. Und ich habe gemerkt, dass es für viele schon eine Versuchung ist. Aber wenn wir in Gottes Wort lesen, dann merken wir, dass das etwas ist, was Gott nicht möchte. Und sind wir dann bereit, den Preis dafür zu bezahlen, wenn Gottes Wort uns andere Maßstäbe setzt, als unsere Umgebung das gewöhnt ist? Sind wir bereit, danach zu leben? Gottes Wort ist etwas, was dem Jünger Jesu Kraft, Ermutigung, Zurechtweisung, Ermahnung und Trost gibt. Und es ist die Quelle seines geistlichen Lebens. Aber ich glaube, dass wir im Johannes 15, dass es da noch was ganz Besonderes gibt. Und zwar, dass wir hier etwas ganz Besonderes finden können, und zwar das fünfte Merkmal, dass ein Jünger Jesu ein Leben des Gebets führt. Wenn wir das anschauen, in Vers 7.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.
Wann war es das letzte Mal, dass du um etwas gebeten hast, dass du Gott um etwas gefragt hast und Gott hat dir geantwortet? Wann haben wir uns das letzte Mal uns bewusst gemacht, dass wir Gott wirklich nicht nur darum bitten können, vielleicht uns zu helfen für den Schlüssel, der verloren gegangen ist, sondern etwas Größeres, wo wir merken, dass wir mit unserer Kraft das nicht kontrollieren können und es nicht nur eine Kleinigkeit ist, wenn das in die falsche Richtung geht? Haben wir, wie oft erleben wir in unserem geistlichen Leben als Jünger Jesu, dass wir um etwas bitten, etwas ganz Konkretes, und Gott erhört diese Bitte? Denn Jesus sagt, ein Jünger Jesu führt ein Leben des Gebets. Ein Gebetsleben, wo er regelmäßig Gebetserhörungen erlebt in seinem Leben. Und wir können das in Vers 7, da sehen wir einfach, dass eine der Sachen, eine der Merkmale eines Jünger Jesu einfach das Gebet ist. Ich möchte nicht noch mehr darauf eingehen, auf die Wichtigkeit des Gebets, sondern dass wir uns einfach, dass uns bewusst wird, dass ein Jünger Jesu jemand ist, der Gebetserhörungen erlebt in seinem Leben. Aber es gibt noch etwas, ein Merkmal eines Jünger Jesu. Und das finden wir in Vers 10, wenn wir da lesen.
Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Ein Jünger Jesu zu sein, bedeutet mehr als wir uns das oft vorstellen. Und ich glaube, dass wir zum Teil, dass dieser Vers ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Jeder kann so leben, wie er will. Hauptsache, man ist geistlich. Aber Gottes Wort ist nicht mehr der Maßstab, nach dem wir uns richten. Jesu Worte sind nicht mehr der Maßstab. Wir suchen uns ein Teil heraus und den anderen Sachen, die legen wir zur Seite. Aber Jesus spricht ganz klar, dass ein Jünger Jesu, ein entschiedener Nachfolger Jesu, jemand ist, der im Gehorsam Gottes Geboten gegenüber lebt. Dass er jemand ist, der gehorcht. Und das ist ein Wort, das wir heute nicht mehr gerne hören. Aber ich glaube, dass Jesus das ganz klar setzt. Dass er sagt, jemand, der mir nachfolgen möchte, der es wirklich ernst meint, ist jemand, der auf meine Worte hört und tut. Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir uns entschieden haben, Jesus nicht nur als Erlöser von unseren Sünden, dass wir Vergebung von ihm empfangen, sondern auch als Herrn unseres Lebens anzunehmen. Dass wir in unserem Leben, dass wir ihm erlauben, in jeden Bereich unseres Lebens hineinzusprechen. Und dass wir bereit sind, Jesus Herr nicht nur Teilbereichen meines Lebens, sondern in allen meinen Bereichen, in allen Bereichen meines Lebens, dass Jesus Herr darüber ist. Und da frage ich mich manchmal, also es ist für mich manchmal schon, wie sagt man, eine Herausforderung. Und ich frage mich schon, ist Jesus wirklich Herr in allen meinen Bereichen? In meinen Beziehungen, die Art und Weise, wie ich Beziehungen pflege, die Art und Weise, wie ich Beziehungen zum anderen Geschlecht pflege, die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, die Art und Weise, wie ich als Arzt arbeite, die Art und Weise, wie ich meine Kinder behandle, die Art und Weise, wie ich meine Geschäfte führe, den Menschen vielleicht, den ich als Partner meines Lebens aussuche, bin ich bereit, Jesus auch hier Herr meines Lebens anzuerkennen. Die Art und Weise, wie ich rede, welche Wörter ich benutze. Ob ich bereit bin, diese kleinen Notlügen, die man hier und da mal sagt, dass man sagt, das möchte ich nicht mehr. Was ich mir abends anschaue oder auf meinem Telefon, was ich mir anhöre, bin ich bereit, Jesus in jedem Bereich meines Lebens hier einzuladen und ihn zu mir sprechen zu lassen und ihm zu folgen. Gehorsam bedeutet, dass wir Jesus ganz bewusst an die erste Stelle setzen in unserem Leben und ihm die volle Herrschaft über jeden einzelnen Bereich unseres Lebens übergeben. Und ich glaube, das ist eines der schwierigsten Entscheidungen in unserem Leben ist, die uns oft alles kostet. Bin ich bereit, Jesus in meinem Leben hereinzulassen, in die Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit all den Ressourcen, die Jesus mir schenkt, wie gehe ich damit um? Manche Sachen sind für manche Leute leichter wie für andere. Aber jeder hat in seinem Bereich eine Schwierigkeit, wo er das nicht so machen möchte, wie Jesus das machen möchte. Sondern er möchte das so machen, wie er das machen möchte. Wie man selber das machen möchte. Und da fängt dieser Kampf an. Aber ein anderes Merkmal eines Jünger Jesu ist, dass Jesus in Vers 12, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass da noch etwas ist. In Vers 12.
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Jesus spricht davon, dass ihr einander liebt. In unserer Familie, in unserer Gemeinde, wie gehen wir miteinander um? Was? Ein Jünger Jesu zu sein, ist mehr. Es ist, wie gehen wir zwischenmenschlich miteinander um? Wir sind zur Gemeinschaft mit anderen Jüngern gerufen. Tatsache ist, dass, wenn wir uns das anschauen, dass Jesus seine Jünger nicht nur als Einzelpersonen anspricht, auch dieses Gleichnis, das spricht er zu einer ganzen Gruppe von Jüngern. Und es ist diese Gruppe, die Jesus zu einer Gemeinde zusammengefügt hat, die er beauftragt, die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, auf seine Wiederkunft. Und diese Gruppe soll in Gemeinschaft miteinander leben. Die soll eine Liebe füreinander haben. Eine Liebe, die nicht aus eigensüchtigen Motiven besteht, sondern wo jeder den anderen den Vorrang gibt. Und ich glaube, dass wir hier ganz besonders auch etwas, ein ganz besonderes Merkmal sehen können, dass ein Jünger Jesu kein Einzelkämpfer ist, sondern er operiert oder er handelt zusammen in einer Gruppe. Er lebt in einer Gruppe. Ein Jünger Jesu ist jemand, der in Gemeinschaft mit anderen Jüngern Jesu zusammenlebt. Und ich glaube, dass wir, je mehr wir diese Realität vor Augen haben, desto mehr werden wir zusammenrücken. Je mehr wir entdecken, dass wir zur Gemeinschaft gerufen sind, dass wir als Jünger Jesu, dass Jesus uns ruft, als Einheit zu sein. Natürlich sind wir unterschiedlich und haben zum Teil auch ganz unterschiedliches Verständnis. Aber dass Jesus uns von diesen verschiedenen Richtungen und Gedanken, die wir haben und unterschiedliches Verständnis, das wir haben, auch über sein Wort, unsere Lebensweise, weil wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven oder aus ganz unterschiedlichen Phasen in unserem Leben zusammen sind, jung und alt, und aus verschiedenen Kulturen. Aber wenn wir Jünger Jesu sind, dann ist Kultur, Alter, Geschlecht und andere Merkmale zweitrangig. Dann wird aus all dem eine Einheit sein, weil wir alle Jünger Jesus sind. Und ich glaube, dass je mehr das in unserem Leben Realität wird, desto mehr werden wir den Auftrag Jesu gemeinsam ausführen können. Und wenn wir uns das anschauen in Vers 8, möchte ich nochmal darauf eingehen. Wir haben noch zwei Merkmale, die ich noch mit euch mir anschauen möchte. Das achte Merkmal, das wir uns hier sehen können in Vers 8.
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Jesus spricht davon, dass wir verherrlicht werden. Ein Jünger Jesu lebt zur Verherrlichung Gottes. Er möchte von ganzem Herzen. Er ist jemand, der in seinem Leben, er versucht nicht verkrampft auf eigene Faust irgendetwas zu machen, sondern er ist jemand, der durch sein Leben und durch sein Wirken möchte er nicht sich selbst verwirklichen, sondern er möchte Jesus verwirklichen. Wir sprechen oft im Leben von Selbstverwirklichung. Und das oft, nicht immer, aber oft geht das einher mit Selbstverherrlichung. Aber ein Jünger Jesu ist jemand, der von ganzem Herzen Gott durch sein Leben und sein Wirken verherrlichen möchte. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was sieht der andere, wenn er dich sieht? Was sieht der andere, wenn er mich sieht? Sieht er Gott? Sieht er das Wesen eines Menschen, das verändert worden ist? Sieht er einen entschiedenen Nachfolger Jesu? Ich glaube, dass wir durch unser Leben und durch unser Wirken, wenn wir echte Jünger Jesu sind, dann wird unser Leben demonstrieren, wie Gott wirklich ist und beweisen, dass Satans Anklagen nichts als Lügen sind. Noch ein interessantes Zitat im Leben Jesu, Seite 677 dazu. Gott will die Heiligkeit, die Güte und das Erbarmen seines Wesens durch uns offenbaren. Dennoch gebietet Jesus den Jüngern nicht, danach zu trachten, Frucht zu bringen. Er sagt ihnen nur, in ihm zu bleiben. Und dieses Konzept, das ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben nicht verkrampft versuchen, aus eigener Kraft irgendetwas zu machen, sondern das Wichtigste in unserem Leben ist, in Jesus zu bleiben. Eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Und wenn wir das machen, automatisch, werden wir als Rebe Frucht bringen. Und in Vers 11 sehen wir noch ein Merkmal.
Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird.
Jesus Christus spricht davon, von Freude. Und oft hat man so den Eindruck, dass viele Christen, dass sie diese Freude, dass die irgendwo verloren gegangen ist. Als Jünger Jesu, dass wir vergessen haben, was es wirklich bedeutet. Aber ich glaube ganz fest, dass wir aufgerufen sind, ein Leben der Freude zu führen. Nicht eine Freude, die man durch materialistische Sachen irgendwo bekommt. Eine ganz andere Freude. Eine Freude, die wir bekommen, wenn wir wissen, dass wir von Jesus vergeben worden sind. Eine Freude, wenn wir erleben dürfen, wie die Verheißungen in der Bibel, dass Gott die auch für mich meint. Dass der Herr zu mir spricht und dass er mir hilft, schlechte Angewohnheiten, Sünden in meinem Leben, die ich vorher nie loslassen konnte, dass ich die plötzlich Sieg darüber bekommen kann. Dass ich einen Sieg gewinnen kann über meine schlechten Angewohnheiten. Dass ich von Ketten, die mich an irgendwas angekettet haben, was ich auch machen wollte. Ich war vielleicht einfach jähzornig. Und ich gehe einfach hoch. Und plötzlich merke ich, wie ich Sieg darüber bekommen kann, dass ich mich beherrschen kann. Dass ich nicht mehr rauchen muss. Dass ich nicht mehr die ganze Zeit irgendwo Schlechtes über andere Menschen sprechen muss, damit ich mich selbst besser fühle. Gott gibt mir den Sieg über diese schlechten Angewohnheiten, über diese Angewohnheiten, die Jesus in seinem Wort ganz klar als Sünde definiert. Und wie ich merke, dass ich mich in meinem Wesen verändere. Wie diese Verheißungen, die Gott hat für mich, wenn ich das erlebe, dann wird mein Leben der Freude. Eine Freude, die nicht von etwas bekommt, das irgendwo aus dieser Welt da ist, sondern eine Freude, die ganz anders ist, die viel tiefer ist, die viel bedeutsamer ist. Das Leben eines Nachfolgers Jesu ist nicht immer das Bequemste. Ich glaube, dass Jesus schon deutlich macht, dass es Opfer und Entbehrungen bringt. Aber die größte Freude, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und dass wir dadurch, auch wenn wir auf vieles verzichten, was den Menschen in dieser Welt Spaß macht, dass wir deswegen darauf verzichten, weil es meine Beziehung mit Jesus schaden würde, aber dass ich gleichzeitig dabei eine Freude erleben kann, die sehr viel tiefer geht und sehr viel länger bleibt als das, was ich in dieser Welt so haben kann und erleben kann. Und ich glaube, das letzte Merkmal, das wir entdecken können, wenn wir uns diese Verse anschauen als Gesamtes, dann merken wir, dass ein Jünger Jesu zu sein, das hat etwas mit einer Entscheidung zu tun. Das hat etwas zu tun mit jemandem, der sich etwas gut durchdenkt. Und ich glaube nicht, dass eine Rebe, die am Weinstock hängt, dass sie nur so halb dranhängen kann. Entweder ist die Rebe am Weinstock oder sie ist nicht da. Entweder ich bin ein Nachfolger Jesu oder ich bin es nicht. Entweder sind wir Jünger Jesu oder nicht. Und was bedeutet das für uns? Haben wir eine hundertprozentige Entscheidung getroffen, dass wir Jesus nachfolgen müssen, wollen, dürfen? Ich glaube, dass Jüngerschaft eine klare, hundertprozentige und gut durchdachte Entscheidung ist. So wie dieser römische Offizier. Als er gesehen hat, wie diese Menschen, wie seine Kameraden bereit waren, auf diesem See zu erfrieren und bereit waren, ihr Leben zu geben für Jesus, hat er in dieser Zeit, wo er gewacht hat, ist ihm das durch den Kopf gegangen. Und er hat darüber nachgedacht, über diese Menschen, die bereit sind, alles hinzugeben. Ihr tolles Leben als Soldaten, die gut bezahlt werden, die Respekt haben, dass sie bereit sind, das auf das alles zu verzichten und ihr Leben hinzuwerfen. Aber dass sie im Gehorsam mit Freude Jesus nachfolgen. Und als dieser römische Offizier das gesehen hat, da hat er in seinem Herzen hat er gemerkt, dass er auch diese Entscheidung treffen wollte. Und als er sah, wie dieser eine Mann wegging und wieder zurückging, weil er sich eben doch nicht hundertprozentig entschieden hatte, da hat dieser römische Offizier, ist auch auf den See rausgegangen und ist mit den anderen erfroren und war bereit, den Preis zu zahlen, Jesus nachzufolgen. Und ich frage mich, was ist mit uns? Haben wir eine klare Entscheidung, eine hundertprozentige Entscheidung, eine gut durchdachte Entscheidung getroffen in unserem Leben? Sind wir bereit, echte Jünger Jesu zu sein? Jesus spricht in Johannes 15 davon. Und die Frage ist, wo stehst du? Wo stehe ich in meinem Leben mit Jesus? Bin ich bereit, Jesus hundertprozentig nachzufolgen? Was hindert dich daran, Jesus hundertprozentig nachzufolgen? Was hindert dich daran, ein erfülltes Leben mit Jesus zu haben? Ein Leben, wo Jesus davon spricht, dass sein Wort mich so erfüllen wird, dass seine Freude mir so einen Frieden schenken wird, den ich sonst nirgendwo anders bekommen kann. Ein Leben, das so erfüllt ist, dass es gar nicht anders geht. Wo stehst du in deinem Leben? Was hindert dich daran, eine Entscheidung für Jesus zu treffen? Eine Entscheidung, vielleicht, wenn du in deinem Andachtsleben anschaust, in deinem täglichen Leben, vielleicht merken wir, Moment, also irgendwie merke ich, dass ich langsam Stück für Stück, dass ich kalt geworden bin, dass ich diese Entscheidung langsam vergessen habe. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns überlegen, wie können wir wieder zur echten Jünger Jesu werden. In welchen Bereichen in unserem Leben müssen wir vielleicht etwas verändern? Und ich möchte dich einfach einladen, in diese Nachfolge einzutreten und weiterzugehen und den nächsten Schritt zu gehen und über diese Merkmale nachzudenken und es in unserem Leben anzuwenden, dass wir echte Jünger Jesu werden, dass wir Menschen werden, die, wenn andere Leute uns anschauen, dass sie sagen, das ist ein echter Jünger Jesu. Der hat sich wirklich entschieden, Christ zu sein. Möchtest du das? Amen.